meine Wurstfabrik morgens um 8, das war, glaube ich, mein skurrilstes Erlebnis, das muss ich sagen. Ansonsten ist es für mich tatsächlich, da bin ich wieder bei Markus Thomann, sehr häufig dieses Sendung mit der Maus-Ding. Ne? Also was ich mir schon angucken durfte, wo ich immer stand und toll, toll. Ne? Das ist schon wirklich besonders, welche Einblicke man da auch in diesem Job hat, was man da auch machen kann. Und von daher, ich weiß jetzt gar nicht, warum du so lachst, aber ich lass mir gerne die Welt erklären.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Meiner nicht.
Wow, was für ein Input. Neben mir ist der, oder leicht weit von mir entfernt, aber auch irgendwo neben mir ist der wunderbare Patrick Bayer. Ich freue mich ganz sehr, dass du bei mir bist. Und wir
in
haben
deinem Herzen.
Heute das auch tatsächlich unter meiner Kamera. Ich freue mich auf das heutige Thema, weil das ein Thema ist, das, ich glaube, Jungsachverständige irgendwo so ein bisschen in weiter Ferne erscheint, aber dann doch schneller Realität werden kann, wenn man nämlich mal zu schnell auf den grünen Hörer am Telefon gedrückt hat. Und zwar ist es das Thema gewerbliche Gutachten.
Das dann bin ist ich jetzt mal weg.
Warum? Nee, halt. Ich bin ZS-zertifiziert. Du musst hier bleiben. Ich kann das nicht alleine. Ja, ja. Pardon, erst einen Moment.
Sie wird älter.
Das ist diese Klimaanlagenerkältung. Tatsächlich, die jetzt wieder kommt mit der Zeit.
Die Folgen des Jet-Set-Lebens.
Ja, mit den Ortsterminen, die ich für uns fahre. Also entschuldigen Sie bitte. Ja, ich gebe hier mein Bestes.
Ich dachte, es liegt daran, dass wir bei den Ongeo Days am Donnerstagnachmittag stockbesoffen waren, weil wir nüchtern Alkohol konsumieren mussten. Leute, ich sage euch, das war wieder eine großartige Veranstaltung. Ihr habt das ja mitbekommen. Wir haben ja wirklich drei unfassbar tolle Gäste gehabt.
Oh ja.
Aber der Preis war auch, der war wirklich, es gab wieder wirklich eine tolle Abendveranstaltung, die fängt ja schon nachmittags um 4:15 an. Wir waren im Vinarium oben auf dem, wie heißt das da, Petersberg oder so?
Das ist nein, oh Gott, aber na, beim Domplatz nee, oben, oben ne? Ich weiß auch nicht.
Dunkle, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall
wir da oben
auf
dem Berg. In Rom waren wir.
Und geil. Da gab es Alkohol zu trinken. Und was Anne und ich aber leider vergessen hatten, war Mittag zu essen.
Ausführlich zumindest. Mhm. Und ich erzähle das ja jedem, der nicht fragt. Ich habe vorher eine Saftkur gemacht, 5 Tage lang. Es war wunderbar großartig. Die Toxine sind raus. Mir geht's, ich bin ein neuer
die
Mensch.
Sind jetzt übrigens wieder drin.
Jetzt, ja. Ja, weil ich war ja dann auch noch Freitagabend in Aachen. Und also es war ein ganz großes Anliegen für jeden, der ich sage, nein, das ist alles ganz karriereschädigend tatsächlich. Mhm. Deswegen nein. Also es, oh Gott. Oh. Es hatte sich dann, ich finde, recht schnell wieder gesetzt, aber dieser kurze Moment dort oben mit dem Aperitif in der Hand, das war schon herausfordernd. Aber es war auch sehr lustig, seien wir ehrlich, wir arbeiten alle hart, da dürfen wir auch mal feiern.
Ich möchte aber trotzdem nochmal subsumierend und also zusammenfassend sagen, ich empfehle jedem, besucht auch im nächsten Jahr oder besucht im nächsten Jahr die Ongeo Days, auch von mir hier. Ich habe das zwar schon mal gesagt, aber ganz persönlich über den Äther an die Millionen Menschen da draußen, lieben Dank. Matthias, an Ron, an Lisa und Caro für diese unfassbare Arbeit da auch vor Ort, für die Organisation. Ja. Alleine dafür, das muss man auch mal sagen, dass wir die persönliche Suite des Geschäftsführers von Ongeo, von dem lieben Matthias, nutzen dürften, um unseren Podcast aufzunehmen, war schon wirklich großartig.
Denn das stimmt.
Vorausschauend dafür zu sagen, na, genau für solche Sachen haben wir halt ein großes Zimmer, wo sowas möglich ist. Das war schon toll und großartig. Und da sind ja auch wirklich tolle Inhalte bei rumgekommen und gute Kontakte. Also schreibt euch das auf. Nächstes Jahr, wann ist das? 11.12. Juni, ne? 11.12. Juni, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere.
Ich dachte sogar, aber ist ja auch egal, ein bisschen
früher. Keine Ahnung, die Werbung wird ja nicht bezahlt. Deshalb können auch die Datumsangaben einfach falsch sein. Egal.
Wir nehmen keine Gewähr für korrekte Inhalte. Nein, aber es stimmt, definitiv, es war eine großartige Veranstaltung. Erfurt ist auch immer ein Besuch wert, tatsächlich. Ich, wie gesagt, komme aus Thüringen und bin aber selbst nie großartig in Erfurt. Ja, deswegen, wir haben es uns gut gehen lassen, das muss man mal ganz klar so sagen. Und und freuen uns jetzt, mit euch in dieses fachliche Thema einzusteigen. Ich spare mir jetzt das Wochenende.
Wir kommen jetzt auch trotz Gesabbel nicht drum rum, ne?
Nein, natürlich nicht.
Okay. Weil, warte, ich setze mir aufrecht hin, so, los geht's.
Ja, mach das mal, weil wer das Video jetzt anschaut, wird sich auch wundern, warum ich so seltsam dastehe. Mein höhenverstellbarer Tisch ist bei 70% hängen geblieben und ich krieg den auch nicht mehr bewegt. Deswegen habe ich den Lehrbuch, ne, Blödsinn, Marktdaten und Praxishilfen von Sprengnetter unter mein Mikrofon gelegt, um jetzt hier nicht ganz gebückt bei euch stehen zu müssen.
Das ist der Grund, warum man nicht ausschließlich auf das Online-Abo umstellen sollte. Dann hat man sonst keine technische Hilfestellung mehr. Ja.
Hilfsmittel.
Also die Geschichte der Gewerbeimmobilienbewertung ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Und oh, das wird jetzt deep.
Genau. Wir müssen, nein, wir müssen das wirklich ein bisschen differenzierter betrachten, denn wir alle fangen ja an mit Wohnimmobilien und bewegen uns sehr häufig im Bereich der Wohnimmobilien und kommen dann in einen Bereich, wo man sagen muss, je nach Auftrag, der auch irgendwie kaum bis gar nicht erforscht ist. So, also zumindest was wirklich valide Marktdaten angeht. Also den Zustand, den ich in Baden-Württemberg quasi auch bei Wohnimmobilien habe, den habe ich dann bei Gewerbeimmobilien je nach Art und Ausstattung dann quasi bundesweit.
Und wirkt das Risiken oder Chancen?
Beides. Ich habe ja gestern ein sehr schönes Seminar gehalten über die Bewertung von Grundstücken mit Anlagen erneuerbarer Energien. Und da war auch wieder ein Punkt, wo ich gesagt habe, am Ende des Tages ist es so schwer, euch nachzuweisen, dass ihr falsch liegt, weil es einfach keine validen Daten und keine Verfahren gibt, die das Ganze entsprechend berücksichtigen.
Was jetzt nicht heißt, let's go auf die Gewerbeimmobilien, würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht kurz noch mal einleitend dazu. Das ist ja ein Thema, damit wird man irgendwann unfreiwilligerweise konfrontiert, weil natürlich der Unternehmer, der die Unterstützung braucht, jetzt vielleicht, also A, hören die natürlich auf Steuerberater dann ganz häufig und wenn nicht, sind die jetzt vielleicht auch mit den Zertifizierungsstufen nicht so vertraut und treten halt an einen Sachverständigen ran. Punkt. Und ich glaube, das ist aber ein Thema, was, wenn man es beherrscht, wahnsinnig interessant sein wird, weil A, wir hatten ja schon oft das Thema, dieses Standardimmobilienbewertungsgeschäft ist ja etwas, was sich vielleicht irgendwann mal, ich sag mal, verschlanken lässt, ja, und die Spezialisierung wird immer wichtiger und zum Beispiel gerade bei uns hier in der Region ist diese Übertragung von kleinen mittelständischen Unternehmen, also dem KMUs, ein ganz, ganz enormes Thema im Rahmen von einer Nachfolge oder von Transaktionen, ne, der Immobilien, bedeutet diese gewerbliche Immobilienbewertung, da sollten wir uns anfreunden.
Ja, genau. Und wir sollten auch uns darüber im Klaren sein, dass, also erst gerade für den Anfang, für die Existenzgründerinnen und Existenzgründer, für die berufsjungen Sachverständigen, wie ich immer so gerne sage, dass das auch eine Chance ist, ja. Und vielleicht auch ein Punkt ist zu sagen, ich nehme mir einen erfahrenen Sachverständigen, eine erfahrene Sachverständige mal mit ins Boot und frag mal einfach aktiv, wer kann mir dabei helfen, wer kann mich unterstützen. Und da haben wir jetzt in der Partnerschaftsgesellschaft ja gerade ein Projekt auch zusammen mit jemandem, der auch gerade frisch dabei ist. Und das ist total toll, weil man auch sieht, wie krass deep die sich da irgendwie einarbeiten in diese Themen, weil es halt nicht irgendwie, ne, so die 32. Gewerbeimmobilie ist, sondern weil es das erste Ding ist. So, und das erste, wo dann irgendwie auch das Honorar fünfstellig ist und so, wo man dann wirklich auch mal Gas gibt. Und das finde ich total cool, weil mir das auch immer noch mal Einblicke gibt, wo ich heute vielleicht auch zu nachlässig manchmal bin. So.
Okay.
Ja. Und in allererster Linie ist es natürlich auch so, wir haben ja jetzt einiges schon zusammen bewertet, Anne. Du und ich.
Du und ich.
Von Industrieanlagen über Sporthallen, über Veranstaltungsstätten,
Hochschulen.
Ich habe ja meine Pflegeimmobilien, Poolnudelräume, ja. Windkraftanlagen, Rotorblätterherstellungswerk hatte ich ja dann auch schon. Ne? Ich habe ein Torfwerk hatten wir neulich. So.
Was habe ich jetzt gelernt? Das war einer unserer Gäste, eine Erdbeermarmeladenfabrik oder meine Marmeladenfabrik. Sowas würde ich ja gerne mal. Also.
Ja, Tanja erzählte das, ne? Tatsächlich.
Nicht der Markus Thormann.
Nein, ich glaube, es war Tanja, die sagte.
Das kann auch sein, ja. Oder hier aber, so Karls Erdbeerhof. Naja, egal.
Naja, wie dem auch sei, ich möchte ganz kurz nochmal an alle Leute da draußen, die uns hören, ganz deutlich machen, Anne möchte gerne den Heidepark in Soltau bewerten und die Verantwortlichen der Betreibergruppe werden gebeten, sich bei Anne Brackhoff in Gera zu melden. Danke.
So. Ja, weißt du, wie cool das wäre? Da muss ich ja auch jedes Fahrgeschäft einzeln mal austesten.
Ich halte den Kotzbeutel.
Ja, bitte. Nein. Oh.
So. Also.
Oh, ich weiß gerade, wie cool wäre denn das? Aber egal.
Wenn wir über Gewerbeimmobilien reden, so. Ich hatte ja gerade gesagt, es ist so, es gibt tatsächlich einen Grund, warum das in der klassischen Immobilienbewertung gar nicht so häufig vorkommt. Und das hatte Markus Thormann tatsächlich gesagt. Die großen, von Wirtschaftsberatungskanzleien, Unternehmensberatungskanzleien bis hin zu den großen Transaktionshäusern, ja, wie hier Jones Lang LaSalle oder Savills oder so, die haben eigene Spezialisten und Analysten, die wirklich solche Immobilien, auch Industrieimmobilien, Industriestandorte wirklich auseinandernehmen, ja. Und die das
Paw
ist
Patrol.
Die Paw Patrol, genau. Und da ist es so, dass man sagen muss, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, auch internationale Bewertung, ja. Und so weit wollen wir gar nicht gehen, weil ich glaube, das ist so weit weg, ja, dass es wirklich vielleicht bei dem einen oder dem anderen auch erst im nächsten Leben vorkommen wird. Oh. Aber wenn wir über Gewerbeimmobilien reden, dann reden wir halt auch von der Lagerhalle, von der Büroimmobilie, von dem Verbrauchermarkt. Und da ist es schon so, dass man in der Lage ist, Marktdaten zu recherchieren, ja, was natürlich immer auch hinterfragt werden muss, aber ich sag mal, auf der anderen Seite ist es so, gerade die ich genannt habe, wie JLL und so, die veröffentlichen die Daten auch, die sie haben in manchen Bereichen. Und so gibt es, ne, wir waren erstaunt, dass wir zum Beispiel ja auch Vergleichsfaktoren für Pflegeimmobilie gefunden haben in Niedersachsen.
Ja. Wie gesagt, da ist es ja tatsächlich ein Kapitalanlagemodell.
Genau.
Interessant.
Genau. Aber vielleicht können wir das mal kurz umdrehen. Aktuell gibt es bei uns in der Part G eine Industrieanlage, die zu bewerten ist. Ein verarbeitendes Gewerbe. Und wie seid ihr daran gegangen?
Also es ist eine Alugießerei. Tatsächlich, ich würde sagen, wir führen vielleicht das Ganze jetzt hier auch ein bisschen eher allgemeiner an, weil ich glaube, es wäre ganz cool, unseren Co-Sachverständigen da auch mal zu Wort kommen zu lassen. Ja, also weil der natürlich das Ganze aus
Meine Frage war ja, wie seid ihr grundsätzlich an das Gutachten rangegangen?
Also in dem Moment, ja, wie soll ich ihn sagen? Also ich weiß nicht, ob das jetzt zu allgemein ist tatsächlich. Ja, fang
doch erst mal an.
Ja, lass mich doch mal ausreden. Begann es natürlich erstmal mit dem Ortstermin logischerweise und dann mit der Flächenaufstellung. Also das ist eigentlich, glaube ich, bei so gewerblichen Gutachten eine der größten Herausforderungen, weil solche Objekte natürlich seltenst in einem Zug gebaut worden sind. Die sind dann meistens irgendwie angebaut und modernisiert worden, haben sehr spezielle Baumaßnahmen erfahren. Die Kunden haben auch nicht immer mundgerecht Unterlagen vorliegen. Also ich weiß zum Beispiel bei unseren Gemeinbedarfsflächen, die wir mal hatten, da gab es ja vorher, ich glaube, auch durch einen recht großen, war das Dresden Sommer, eine recht große Flächenermittlung. Also die lag schon sehr mundgerecht da. Das war natürlich auch, ich sag mal, öffentliche Institutionen, da war wahrscheinlich auch die Schlagkraft eine andere. Aber bei so einem Privatkunden gewissermaßen, ja, waren die Unterlagen einfach schon schwierig zu differenzieren. Und das hat schon erstmal einiges an Arbeit gekostet. Und dort Shoutout an unseren Kollegen, der hat das ganz hervorragend gemacht. Also die erste Herausforderung war natürlich, also die übliche Unterlagen zusammentragen, behördliche Auskünfte einfordern, aber die Differenzierung der Flächen. Weil ich natürlich bei einer Gewerbeimmobilie ja nicht Wohnfläche habe, noch nicht pauschal Nutzfläche, sondern ich habe Produktion, ich habe Lager, ich habe Logistik, ich habe Büroflächen, ich habe Sozialbereiche. Und diese Bereiche muss ich erstmal natürlich vorher auseinandernehmen. Und das hat unser Kollege großartig gemacht. Also wirklich richtig, richtig toll. Und auf der Basis konnten wir dann anfangen zu arbeiten.
Genau. Also das ist vielleicht etwas, wo man sagen muss, da ist ein Ortstermin. Das sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Nicht so je nach Objekt natürlich, aber nicht in anderthalb Stunden erledigt, wie bei einem Einfamilienhaus oder so. Also da muss man wirklich schon rangehen und muss wirklich auch sagen, das dauert, wir nehmen uns die Zeit und die meisten Auftraggeber, da ist es ja so, dass da nicht, weiß ich nicht, der Geschäftsführer unbedingt immer mit dabei ist, sondern in den meisten Fällen, und das sage ich immer wieder, das hatten wir als Benjamin bei uns im Podcast war auch schon gesagt, die wirklich coolsten Leute, mit denen du so eine Besichtigung machen kannst, sind die Hausmeisterinnen und Hausmeister, weil die einfach alles über die Hütten wissen. Ja. Und da wirklich sich die Zeit zu nehmen, Dinge aufzuschreiben, viel zu notieren, viel zu fotografieren. Also gefühlt ist immer mein Handyspeicher voll nach so einem Objekt, weil ich wirklich alles fotografiere. Ich glaube, ich steige mal auf Bodycam um oder so.
Ja, das habe ich danach auch gesagt, wir hätten so eine GoPro eigentlich dafür gebraucht. Ja, einfach
und dann mit so einem Helm und Tag für die eine mit der GoPro.
Sachverständiger, ja. Gehen Sie mir aus dem Weg.
So, und das ist so ein Punkt, wo man dann auch sagen muss, ich schreibe mir auch auf, ne, wo ist ein Büro, wo sind Sozialräume, was ist Produktion? Weil wenn ich dann, ich sag mal, wenn ich durch 6 Hallen gelaufen bin, dann weiß ich nicht mehr, wie die erste aufgeteilt war. Das muss ich also vor Ort machen.
Ja, und auch welche, also vielleicht sollten wir da mal ganz kurz auch auf diese Ausstattungsstandards von den Flächen mit eingehen, weil wir reden jetzt natürlich nicht von einem Kamin oder von unbedingt, weiß ich nicht, einer Innenausstattung, ganz klassisch, aber trotzdem spricht ja die Ausstattung auch für eine gewisse Miete. Also was habe ich für Traglasten? Habe ich Krananlagen verbaut? Wie viele Rolltore habe ich eventuell auch in dieser Halle? Weil die Anzahl der Rolltore und auch die Zugänglichkeit der Rolltore kann ja entscheidend sein für Logistikbereiche oder Lagerbereiche. Wie hoch ist eine Halle? Ja, was habe ich für einen Tageslichteinfall, wenn ich eventuell auch Arbeitsplätze mit dabei habe? Das muss ich auch mit berücksichtigen. Wie beheizt ist denn diese Räumlichkeit? Auch ganz spannend, was man, finde ich, bei diesen Industrieanlagen ständig vorfindet, diese Meisterbüros. Ne? Also diese kleinen Häuschen quasi, die sich meistens in diesen Hallen mit befinden, wie gehe ich damit um? Und wann hatte ich denn, na gut, mein letztes richtig gewerbliches Gutachten hatte ich im Rahmen meiner Zulassung geschrieben. Da wird uns ja immer geraten, nehmt euch eine einfache Halle, bestenfalls eine leere Halle.
Ich weiß nicht, wer das sagt.
Alle. So. Und ich hatte Glück tatsächlich. Wir haben in der Familie einen Metallverarbeitungsbetrieb. Die haben wirklich eine tolle Halle, aber ohne großartig besondere Einrichtungen drin gebaut. Und die habe ich dann genommen und bewertet. Habe ich auch bestanden. Juhu. Und konnte mich quasi...
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, danke. Ich freue mich auch sehr. Und konnte quasi diese Informationen jetzt mit in unseren Auftrag nehmen. Okay, zwischendurch hatten wir nochmal die Hochschulimmobilien, das war auch so ein Thema. Wie differenziere ich da meine Flächen? Aber vielleicht sollten wir jetzt an der Stelle mal auf das Thema Marktdaten einsteigen, weil ich sage mal, das Vorhandensein meiner Marktdaten beeinflusst dann vielleicht auch meine Herangehensweise im Ortstermin. Weil ich will dort auf so einen ganz speziellen, du weißt bestimmt, was ich meine, Anbieter hinaus, der für gewerbliche Immobilienbewertung, exakt, Marktdaten anbietet, die ich mir standortbezogen ziehen kann, ja, und der mir auch Mieten mitgibt und Liegenschaftszinssätze. Und natürlich aber da, wie gesagt, diese Klassifizierung zwischen Produktion, Lager, Logistik und Büro vornimmt. Und diese Ausstattungsstandards haben wir dann quasi für unsere Flächenkategorisierung auch mitgenutzt.
Genau. An dieser Stelle möchte ich kurz mal einwerfen. Ich weiß ja mittlerweile auch, wer so unseren Podcast hört. Und ich weiß, dass jetzt bei einigen ein Raunen innerlich durchging, dass sie sagen, oh, du kannst doch nicht nur die Daten von Industrial Report nutzen. Ja, nee, kann man nicht, aber sollte man auch immer mal dazu ziehen, finde ich.
Ja.
Und ich persönlich habe überhaupt gar nichts, sondern ich bin dankbar, dass egal, wo ich auf dem Plattenland bewerte, immer gut statistisch aufbereitete Daten habe, besser als gar nichts. Ja. Es ist natürlich so, wenn ich in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin sitze, ja, dann habe ich natürlich viel bessere Datenlagen als auf dem Land. Und dann brauche ich schon jemanden, dann ist mir klar, dass ich natürlich hier keine 20 Vergleichskaufpreise von irgendwelchen Hallen bekomme. Aber Es ist dann schon mal gut, wenn die Daten statistisch ordentlich und auch, muss man sagen, auch anerkannt, aufbereitet sind.
Ne? Ja.
Von daher ist es bei mir immer so, wenn ich Produktion, wenn ich Halle habe, dass ich immer auch einen Industrial Port Marktbericht mit dazu ziehe. Ja, der kostet ja brummelig irgendwas, weiß nicht, um die 50 Euro mittlerweile, glaube ich.
Oder so, ne?
Dann habe ich da auf jeden Fall für Produktion, Lager und Logistik schon mal Marktdaten. So. Und damit kann ich arbeiten. Dann versuche ich natürlich immer noch, mir wirklich Auskünfte aus der Kaufpreissammlung zu ziehen und versuche, hier auch nochmal Daten zu validieren. Weil eins ist sicher, ich glaube, kein Gutachterausschuss veröffentlicht für solche Objekte Liegenschaftsinsätze oder sonst was. Ich bin immer darauf angewiesen, das hatten wir gestern auch zum Beispiel bei den EE-Anlagen, da hat sich ja keiner Gedanken darüber gemacht, wie ist jetzt der angemessene Liegenschaftszinssatz für eine Biogasanlage. Ja, du weißt, der Krams liegt irgendwo zwischen 5% und 7%, was übrigens gefühlt für die meisten gewerblichen Immobilien gilt, ja, wenn wir da mal so Betreiberimmobilien rauslassen, aber und dann geht's halt wieder nur um die Begründung. Und das war gestern auch wieder ein Fazit, ne, zu sagen, du musst halt plausibel begründen, deine Annahmen, so. Und du musst halt dir überlegen, was bewerte ich da eigentlich? Und vor allem, und das ist für mich im Gewerblichen ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, ich muss mir immer über die Nachfolgenutzung Gedanken machen. Ja, ist das, was da jetzt genehmigt ist und was da betrieben wird, nachhaltig nutzbar? Nehmen wir mal dieses Beispiel von dem Windkraftanlagen-Rotorblätter-Herstellungswerk. Genau, danke. Da war es so, dass wir gesagt haben, dass da gibt's keine Nachfolgenutzung mehr, weil die ganze Produktion ja nach Asien verlegt wurde. So, und was machst du mit zwei Hallen? Die eine 370 Meter lang, die andere 420 Meter lang, komplett mit Fußbodenheizung, damit diese Rotorblätter, die ja geklebt werden, lagenweise trocknen konnten. Naja, du musst dir halt Gedanken darüber machen, was passt dahin? Das war in einem Industriegebiet, das ist hier in Stade. Also ich sag mal verkehrsmäßig von der Straße her total schlecht erschlossen. Vom Gleis her geht schon, aber hervorragend, es liegt direkt an der Elbe. Ja, so. Und nebenan mit Dow Chemicals, einer übrigens der größte Stromverbraucher Deutschlands an einem Ort. Ja, der größte Stromverbraucher Deutschlands ist ja die Deutsche Bahn. Aber stationär an einem Ort, Dow Chemicals bei uns in Stade, im Seehafen.
Stade wird wegen immer besonderen Sachen ein Besuch wert.
Wir hatten ja auch mal ein Atomkraftwerk. Nebendran die AOS, Aluminiumoxid, wo Bauxit angelandet wird, wo wir dann gesagt haben, naja, ist doch super. Das sind zwei Betriebe, die sehr, sehr viel Lagerhaltung benötigen. Ja, also ist das ja optimal, wenn wir da einen Betrieb haben, der Lagerhaltung führt. Und dann haben wir in Stade noch weltweit bekannt, übrigens das CFK Valley. Das ist ein Forschungsstadtteil, der sich nur mit kohlefaserverstärktem Kunststoff beschäftigt für den Flugzeugbau, weil nebendran ja noch das Airbus-Werk ist. Und da ist zum Beispiel jetzt dann ein Teil dieser Fläche mittlerweile auch für die Lagerhaltung eines Flugzeugzulieferers vorbehalten oder vermietet. Und das sind so Dinge, wo ich sage, die Vision musst du auch erstmal haben, zu überlegen, okay, ich habe jetzt zwei Hallen, die sind total crazy, aber die Nutzung ist gar nicht mehr gegeben. Was ist denn jetzt zum Beispiel die Nachfolgenutzung? Oder wenn wir jetzt das Torfwerk hatten oder bei dir das Aluguswerk, dann machst du dir natürlich Gedanken darüber. Beim Torfwerk, was kann man da machen? Ja, da können zum Beispiel Grünabfälle verarbeitet werden. Eine Kompostieranlage kann daraus gemacht werden. Du kannst aus dem Alugusswerk ja auch das Umwandeln. Biogasanlagen hatten wir gestern auch. Das werden dann, wenn die aus der EEG-Förderung rauslaufen, werden die teilweise unwirtschaftlich, dass man dann zum Beispiel auf Methanproduktion umsteigt, Methangas, ne, und sowas. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und das ist ganz wichtig, muss man bei Gewerbegutachten immer im Blick haben, ist die derzeitige Nutzung nachhaltig.
Ja. Ich hatte da, ich glaube, mit einem Kollegen auf den OnGeo Days ganz kurz gesprochen, ging es da um eine Wurstfabrik, ich weiß es gar nicht. Und er selber sagte, okay, auch aufgrund des Fachkräftemangels müsste ich die Restnutzungsdauer überdenken. Hast du so ein Thema schon mal gehabt?
Wir, also Lisa und ich, haben mal eine Wurstfabrik bewertet. Wir kamen, der Auftrag war, wir sollen eine Gewerbeanlage bewerten mit mehr als 1000 Quadratmeter Nutzfläche und wir standen morgens um 9 in der Wurstküche von so einer großen, Wurstverarbeitungs-, also wirklich von einer Wurstfabrik, muss man sagen. War da nicht so schlimm. Am Schluss habe ich noch eine Currywurst im Werksverkauf gegessen. Aber das war auch ein Punkt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund des Fachkräftemangels, die Restnutzungsdauer zu überdenken, finde ich für mich persönlich nicht den richtigen Ansatz.
Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Also wenn jemand jetzt hier mir zuhört und ich habe das falsch aufgefasst, entschuldige ich mich vielmals, aber rede erst mal weiter.
Ja, also weil den Fachkräftemangel hast du überall. Dann darfst du auch keine Kneipe mehr aufmachen, kein Gastrobetrieb mehr.
Keine Bankfiliale,
kein Hotel. Das ist halt schwierig. Oh Gott,
stimmt. Ha.
Und was ich aber denke ist, ich muss mir halt um die Rahmenbedingungen Gedanken machen. Und der Fachkräftemangel ist ja ein globales Problem grundsätzlich und also zumindest mal auf Deutschland bezogen ein nationales Problem. So in allen Bereichen, da jetzt über Nutzungsdauern Gedanken zu machen, würde ich nicht. Ich würde aber zum Beispiel hingehen und würde sagen, ja, wenn ich mir das Ganze jetzt hinsichtlich der genehmigten Nutzung angucke und ich stelle fest, dass die Nutzung nicht nachhaltig ist, kann ich mir vorstellen, ob eine Nutzungsänderung überhaupt genehmigungsfähig wäre. Ich erinnere da gerne an meine Autoschrauberfabriken, die früher mal ein Holzhandel waren und einfach jetzt nicht mehr genehmigt sind. Ja, und auch die Behörde sagt nein, Außenbereich, keine gesicherten Flächen, da ist Kfz überhaupt gar nicht zulässig und von uns auch gar nicht gewollt. Ja.
Ja.
Und dann muss ich halt im Zweifel, auch so weh das tut, mal sagen, ich muss den Abriss rechnen.
Ja.
Und ich habe heute Morgen auf LinkedIn von Christopher Weiß so einen sehr schönen Beitrag gelesen. Da ging es darum, dass da ein älteres Gebäude abgerissen wurde. Und jetzt hat man, also irgendwie aus den 70er Jahren oder so, 60er, 70er Jahren, jetzt hat man, oh Wunder, festgestellt, da ist Asbest drin.
Ja. Mm.
Und jetzt gar nicht weiß, was man damit machen soll. Weil da ist jetzt plötzlich Asbest drin und das hat vorher auch keinen interessiert. Das sind auch so Dinge, ja. Ich habe natürlich, je nachdem, was das für ein Betrieb war, muss ich mir wirklich viel mehr Gedanken machen um Boden, um Altlasten, ne, dementsprechend. Ich muss mir Gedanken machen um Schadstoffe, ja, und dann beim Rückbau das auch entsprechend berücksichtigen. Ich glaube, bei diesen asbesthaltigen ehemaligen Holzverarbeitungshallen, die jetzt da Autoschrauberhallen sind, habe ich glaube, 200 oder 250 Euro pro Quadratmeter BGF Abrisskosten gerechnet.
Boah, dazu habe ich jetzt mal eine ganz blöde Anfängerfrage.
Bitte.
Wir haben ja jetzt diese Alu-Gießerei da. Mhm. So, wir sind dort, ich hätte fast gesagt, spazieren gegangen. Nein, also es halt fühlte sich an wie spazieren, weil das waren Kilometer, die wir an dem Tag zurückgelegt haben in diesem
Markus Thormann hat ja gesagt, Sendung mit der Maus. Und ich finde, das passt immer sehr gut.
Ja, wobei, wie gesagt, ich bin ja so, ne, also dieses Industriethema, das mag auch ein Klischee sein, aber es mag Männer mehr abholen als mich. Ich stehe da immer etwas verloren da in dieser Halle drumherum. Mir könnte man auch erklären, dass da oben, weiß ich nicht, ein Atomkraftwerk ist. Ich würde sagen, auch Mensch, das ist ja interessant, da ich nicht mitgerechnet. So, und da standen Fässer voller Öl in diesen, alles, Gefahrenstoffe mit allen Aufklebern dieser Welt. Ihr versteht, was ich meine. So. Jetzt haben wir uns die Altlastenauskunft gezogen und es war explizit kein Altlastenverdacht für dieses Grundstück hinterlegt. So, und jetzt erinnere ich mich an meine Ausbildung beim großen Patrick Bayer, wo es damals hieß, dass ganz häufig zwischen Gewerbeamt und Umweltbehörde es auch durchaus Quermeldungen geben kann. Ich erinnere, wie gesagt, an deine eine Kundin, die da ihre Tupper-Partys mit Reinigungsmittel Putzparty. Angemeldet. Ja, Putzparty. Genau. Und dementsprechend Altlastenverdacht losgetreten hat. So, jetzt stand ich da in dieser Halle voller Gefahrenstoffe schon, ja. Und dachte mir, das interessiert dann jetzt hier wohl keinen, weil es ist ja jetzt nicht so unplausibel, dass bei so einem gewerblichen Betrieb durchaus auch mit Gefahrenstoffen gehandhabt wird. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, aber die Frage ist ja immer, also wenn das als solche genehmigt wurde, ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Tankstelle, ja?
Ja.
Wenn du eine alte Tankstelle hast, da hast du heute eigentlich immer Altlastverdacht, ne? Weil es einfach, weil es eine Tankstelle war.
Ja.
Wenn ich mir jetzt aber angucke, wenn neue Tankstellen gebaut werden, was da für Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden, um bodenschädliche oder schädliche Bodenveränderungen zu verhindern, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, wenn das so genehmigt ist und wenn quasi hier diverse Maßnahmen auch getroffen werden mit Abscheidern und mit Auffangbecken und was weiß denn ich, Flächenversiegelungen, dann muss das partout nur wegen der Nutzung jetzt nicht unbedingt ein Problem ergeben. Ja, ich sag mal, das, was wir heutzutage haben an altlastverdächtigen Flächen, das resultiert ja eher aus der Vergangenheit, dass man sagt, da war früher mal ein Kfz-Betrieb, da war früher mal eine Tankstelle drauf und deshalb ist es heute ein Problem.
So.
Ich glaube, die heutigen Umweltschutzauflagen, auch im Rahmen ja der Ämterbeteiligung bei den Baugenehmigungsverfahren und so, die sind so hoch, dass man da, glaube ich, gerade bei moderneren Anlagen nicht unbedingt mehr den Haken bei altlastverdächtige Fläche setzen muss.
Okay, spannend. Weil wie gesagt, damit hätte ich tatsächlich Kraft meiner Wassersuppe total gerechnet. Und als es dann kam, habe ich kurz so ein bisschen alles in Frage gestellt. Nein, aber spannend. Okay. Würdest du ansonsten also ich gebe ja ganz gerne den Hinweis, wenn man mit so einem speziellen Fall konfrontiert wird, eher eine Lösung zu suchen, wie man den annehmen kann, als ihn abzulehnen. Ja, also das hat für mich so zwei Gründe. A, ganz groß ist das Lerneffekt natürlich, weil ich finde, bei sowas lernt man noch mal schneller und ganz anders das Thema Immobilienbewertung kennen. Und B, natürlich auch, ich sag mal, ein gewisses Standing beim Kunden dann auch aufrecht zu erhalten, weil ich glaube, ein Steuerberater, der dich 3-4 Mal anfragt, du sagst 3-4 Mal ab, irgendwann wird der nicht mehr auf dich zukommen. Was würdest du sagen, da gehst du mit und sagst, such dir lieber jemanden, mit dem du es gemeinsam machen kannst und mach,
ja,
und du lass die Finger davon.
Du kommst ja sonst nie ins Tun. Ja, also wenn du immer nur die Aufträge ablehnst, die du nicht kannst, dann machst du ja immer nur das, was du schon 1000 Mal gemacht hast. Und das ist ja auch nicht so ein Zweck des Jobs. Du sollst dich auch weiterentwickeln. Und deshalb würde ich mir immer jemanden suchen, mit dem ich das mache. Das ist ja unter anderem auch ein Grund, warum wir Cäsar haben.
Ja. Ja,
um die Leute zu connecten. Was ich aber auch noch sagen muss und vielleicht auch da, um ein bisschen Fleisch an den ganzen Stoff zu kriegen. Die Dinger werden ja in der Regel im Ertragswertverfahren berechnet.
Ja.
Das heißt, was wir jetzt auch in dem Ganzen gemacht haben, in diesem ganzen Sammelsurium an Flächen, wir haben die Flächen zugewiesen, wir haben Mieten recherchiert aus verschiedenen Quellen, haben sie zusammengetragen für die unterschiedlichen Nutzungen und haben dann daraus erstmal einen Rohertrag gebildet. So. Dann sind wir hingegangen und haben die Bewirtschaftungskosten abgezogen. Da hatten wir uns jetzt entschieden für die Bewirtschaftungskosten aus dem Industrial Port. Es ist ja aber auch möglich, und das ist eigentlich das Schöne, muss man sagen, in der ImmoWertV, sobald ich Bewirtschaftungskosten gewerblich betrachte, sind die ja immer relativ. Ne? So dass ich da gar nicht so viel über die Flächen rechnen muss, sondern vielmehr über den Ertrag ja rechne, tatsächlich.
Ja.
Das ist schon mal ein großer Vorteil. Dann habe ich meinen Reinertrag. So, den Bodenwert habe ich auch. Den muss ich mir natürlich dann überlegen, ist das so nachhaltig? Ja, ist das auch korrekt letzten Endes, was ich da an Bodenwert habe? Und dann kommen wir zum großen Thema Liegenschaftszinssatz.
Mhm.
Und das ist ein Punkt, wo ich sage, da arbeiten wir eigentlich immer mit Bandbreiten, mehr oder weniger immer gleich sind. Ja, also ich sag mal, zu 90% bewegen die sich irgendwo zwischen 5% und 7%. Ja, mit ein paar Ausschlägen nach oben für besondere Arten und ein paar nach unten. Aber grundsätzlich irgendwo grob in dem Bereich bewegen wir uns. Und da können wir natürlich verschiedene Untersuchungen anstellen und auch Vergleiche machen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages halte ich es für unplausibel, wenn dann da jemand 6,32% als Liegenschaftszinssatz einträgt. Ja, weil das suggeriert eine Scheingenauigkeit, die ich überhaupt gar nicht einhalten kann. Ich habe in meinen Beispielen jetzt auch im Hinblick auf die Seminare zur EE-Anlage immer gesagt, bleibt in halb Prozentschritten. Ne? Hm. 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, wie auch immer. Und begründet das einfach auch deutlich, dass sie sagt, ne, in der Bandbreite muss das liegen, das spricht dafür, das spricht dagegen. Eventuell nutzen einen Zielbaum, um das so ein bisschen besser einzuordnen. Ja. Aber bleibt konkret, aber ich sag mal unkonkret genug in den Details, was ja, den Liegenschaftszinssatz angeht. Rechnet auch nicht mit Mieten von 2,36 Euro oder 3,46 Euro, sondern wirklich rundet das, damit jeder sieht, es ist eine Schätzung. Am Ende des Tages ist es nichts mehr. Es ist eine Kaufpreisschätzung. So. Und dann ist es ja noch so, dass man sich dass man natürlich hingehen könnte und jeden einzelne Nutzung einzeln auch abzinsen könnte oder kapitalisieren könnte. Ich bin immer sehr ein Freund davon, zu vereinheitlichen. Das heißt, ich gehe hin, in dem Fall haben wir es jetzt auch gemacht, wir haben jetzt quasi nutzungsbezogen gewichtet, wir hatten ja mehrere Liegenschaftszinssätze zur Auswahl für Büro, für Produktion, für Logistik, für Lager. Wir haben gesagt, okay, wir haben, ich sag mal, 25% Büro, 25% Lager, 50% Produktion. So. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, aus dem Liegenschaftszinssatz entfällt halt der entsprechende Anteil auf einen gewogenen Liegenschaftszinssatz. Den haben wir dann vereinheitlicht. Warum? Es gibt natürlich Verfahren oder Verfahrensarten, wo ich dann wirklich mit verschiedenen Kapitalisierungen arbeiten kann. Ich persönlich finde, das macht es nachher total unübersichtlich und für den Endnutzer, für den Endkunden, die ja in ihrem Business vielleicht absolute Vollprofis sind, aber nun mal in der Immobilienbewertung nicht, das nicht mehr nachvollziehbar und transparent. Deshalb gerne Nutzungsdauer gewichtet, auch die Restnutzungsdauer, den Liegenschaftszinssatz nutzungsabhängig gewichtet, ableiten und dann ein sauberes Verfahren rechnen und dann nicht so, wie man es in den Zulassungsgutachten gerne macht, damit man ein zweites Verfahren hat, was ja übrigens jetzt auch mittlerweile schon nicht mehr so ist, zu sagen, ich erfinde jetzt mal einen Sachwertfaktor, ja, sondern dann zu sagen, okay, ich plausibilisiere das jetzt mal, vielleicht habe ich noch das ein oder andere irgendwie in der Kaufpreissammlung gefunden oder aber ich plausibilisiere das im Zweifel, wenn es nicht anders geht, über einen Rohr- oder Reinertragsfaktor.
Mhm. Da bekomme ich ja dann auch, das muss man auch sagen, bei gewerblichen Immobilienbewertungsbereichen auch vom EVD eher mal noch Daten, zumindest so das, was ich war, genau, hatte ich mal diesen Gewerbepreisspiegel, also Ladenmieten zum Beispiel, weil wir reden ja jetzt von den, ich sag mal, Extremen wie Industriebereichen, aber es gibt ja auch durchaus auch mal das Thema, ich habe irgendwas im Einzelhandel oder etc., da bekomme ich dadurch.
Kann auch mal ein Bauernhof sein, ne?
Das ist auch cool. Also was ich ja auch gerne mal, das ist ja das, was, diese Lunte habe ich jetzt gerochen, je näher man an die Beleihungsbemittlung kommt, dass man da natürlich diese ganzen Projekte hat wie Einkaufszentren. Weiß ich nicht. Also nicht, weil ich jetzt da so Bock habe, da mal hinzufahren, sondern weil ich das einfach so interessant finde, das mal aus der Sicht zu betrachten. Also als ich mich damals informiert habe über Immobilienbewertungsausbildungen, bin ich auch bei einem anderen sehr namhaften Ausbildungsinstitut hängen geblieben als Sprengnetter. Die haben unter anderem halt bei ihrer Sonderimmobilienzertifizierung mit Freizeitparks geworben. Ich glaube, daher kommt so ein bisschen meine Passion. Und irgendwann in meinem Berufsleben werde ich das nochmal machen. Und wer da Bock hat mitzumachen, kann sich ja sehr gerne bei mir melden. Dann machen wir ein Gemeinschaftsprojekt draus und dann treten wir mal an den Heidepark ran. Hm?
Unbedingt.
Du machst das schon. Prima.
Nee, du.
Lieben, ich glaube, wir haben, ja, ich mache das schon. Ich glaube, wir haben da jetzt mal einen recht guten Einblick gegeben. Das Thema würde ich super gerne nochmal aufgreifen. Die Idee kommt bei mir gerade mit demjenigen zu sprechen, der sich da hat reinarbeiten müssen, Kraft des Auftrags und Kraft der Tatsache, dass er es einfach mal machen wollte. Und das ist ziemlich cool. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Vielleicht kann man das auch gleich mit einem Ich habe gegründet kombinieren. Aber ansonsten, ja, hast du eine fancy Anekdote aus diesem Bereich oder reicht die Currywurst im Werksverkauf hinten ran?
Meine Wurstfabrik morgens um 8, das war, glaube ich, mein skurrilstes Erlebnis, das muss ich sagen. Ansonsten ist es für mich tatsächlich, da bin ich wieder bei Markus Thomann, sehr häufig dieses Sendung mit der Maus-Ding, ne? Also was ich mir schon angucken durfte, wo ich immer stand und toll, toll. Ne? Das ist schon wirklich besonders, welche Einblicke man da auch in diesem Job hat, was man da auch machen kann. Und von daher, ich weiß jetzt gar nicht, warum du so lachst, aber lass mir gerne die Welt erklären.
Ich muss gerade nur an diesen Vorschlag denken, den du mal gebracht hast, bei die Sendung bei RTL 2, die Immobiliengutachter.
Ja. Warte. Die Hausgutachter schauen, schätzen, schwätzen.
Ich suche Patrick immer noch. Bayer ist heute wieder in einer Erdbeermarmeladenfabrik. Gespannt achtet der junge Mann auf, weiß ich nicht, die Produktionsstrecke. Herr Bayer, machen Sie mal ein ernstes Gesicht. Das finde ich ein bisschen. Ja, genau. Aha. Na gut, ihr Lieben. Dann, ich würde sagen, geht jetzt umso mehr raus in die Welt und bewertet.
Aber Herr richtig. Bayer,
hast du gerade deine Wurst getan? An Erdbeerbonbons. Ja.
Ja.
Geht raus und bewertet richtig, gewerbt und traut euch. Traut euch vor allem. Ich muss da immer an diesen Satz von Peter Ache denken, einfach Mut zu haben und mal Dinge natürlich in einem sehr gut kontrollierten Rahmen halt auch mal sich selbst auf den Tisch holen, wenn es irgendwie möglich ist. Und sowas geht. Dann Gemeinschaftsgutachten im Zweifelsfall. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir beleihen alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist.
Ja. Ich war in Gedanken schon beim Bratwurst-Schnaps auf den Onkel-Days.
Den hast du nicht sowas mitgekriegt,
ne?
Bratwurst-Schnaps?
Bratwurst-Schnaps.
Also als zugezogene Thüringerin lehne ich das ab. Es tut mir leid. Also deswegen, ich komme aus einer Familie, die nicht thüringerisch ist, ganz ursprünglich. Bei uns hieß es lange noch Bratwurst und nicht Roster. Dafür bin ich schon viel geschlagen worden in der Schule. Aber Bratwurst-Schnaps, nein, das gibt's nicht. Bah.
Also genießt eure Bratwurst bei dem schönen Grillwetter. Macht's gut. Bis dann.
Und den Schnaps dazu. Macht's gut. Ciao.
Euer Immomag2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Nach der Grundsteuerreform steigen für viele Eigentümer die Kosten deutlich. Laut einer bundesweiten Umfrage des Verbands Haus und Grund zahlen rund 80% mehr oder zumindest nicht weniger als zuvor. Im Schnitt sind das aktuell etwa 830 Euro im Jahr, rund 300 Euro mehr als im Vorjahr. Ausschlaggebend für die Höhe sind vor allem die kommunalen Hebesätze, das jeweilige Bewertungsmodell im Bundesland und der Immobilientyp. Besonders betroffen sind Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern. Der Verband sieht das politische Versprechen der Aufkommensneutralität als gebrochen, denn viele Kommunen hätten ihre Hebesätze deutlich angehoben. Am Ende trifft die steigende Grundsteuer oft auch die Mieter und macht das Wohnen insgesamt teurer. Das war euer Immomag2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.